Wie geht es dir? Eine Frage, die manchmal nur so automatisch abgefragt wird von manchen Menschen. Aber wenn wir spüren, da ist wirklich jemand daran interessiert, wie es mir wirklich geht, dann ist das schon was Besonderes. Und das hat auch Christian Hartig gemerkt. Er stellt diese Frage nämlich täglich auf Twitter und das schon seit ja weit über einem Jahr jetzt. Und warum er das macht und welche Reaktionen er darauf bekommen hat, das erzählt er uns jetzt selber. Hallo Herr Hartig.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Sie sind katholischer Diakon, Sie sind beruflich ITler und Sie interessieren sich dafür, wie es den Menschen wirklich geht. Warum stellen Sie online immer wieder diese Frage, wie geht es dir oder wie war dein Tag?
Das war eigentlich Zufall, dass das jemand anders gemacht hat letztes Jahr im Mai. Und ich fand die Frage so genial, weil diese Person auch geantwortet hat. Und sprach mit ihr darüber, sie wollte das nur als einmalige Sache machen. Ich dachte, nee, eigentlich gehört das jeden Tag hier hin. Und als ITler ist so ein Automatismus schnell eingerichtet. Es kommt die Frage automatisch jeden Abend um 19 Uhr.
Und dann, wie ging es dann los? Haben Sie sofort Antworten bekommen oder hat das so eine Weile gedauert?
Das war total schleppend. Das hat angefangen im Mai 19 und die ersten 3 Monate habe ich auch jeden dritten Tag gar keine Reaktion bekommen. Und war froh, wenn es 6 oder 7 waren an einem Abend. Das war wirklich schon viel. Und das ging lange so.
Dann kam Corona. Hat sich zu Beginn der Pandemie da was verändert? Hatten die Menschen plötzlich mehr Zeit zu twittern oder andere Fragen und andere Sorgen?
Ja, dann kam Corona und mit dem Lockdown explodierte das. Dann habe ich Antworten, Reaktionen bekommen in Massen. Auf einmal waren da 36 Antworten an einem Abend. Ich saß da und dachte so, ups, was ist da passiert? Und das hielt sich wochenlang während des Lockdowns, dass ich wochenlang nicht unter 40 Reaktionen hatte. Im Schnitt waren es sogar irgendwie fast 60, Rekord 109 Antworten. Einfach Druck, einfach Sorgen, Ängste und viel Familienstress war irgendwie, glaube ich, das Thema.
Die Menschen haben Ihnen gesagt, wie es Ihnen geht. Das heißt, Sie konnten Ihr Herz ausschütten. Sie haben dann aber auch reagiert und das war dann plötzlich viel Arbeit.
Ja, war es. Ich habe dann irgendwann Hilfe gebraucht und da gab es auch ein paar Twitterer, die dann geholfen haben. Einfach diese Erstreaktion auch zu beantworten, einfühlsam und empathisch und sodass ich mich ein bisschen zurückziehen konnte, weil doch immer mehr Menschen bei mir im privaten Postfach landeten und da dann längere Gespräche suchten und ich dann da auch mal die Chance hatte, irgendwie 2 parallel zu führen und das ging schon echt ab.
Sie haben normal einen anderen Beruf, Sie sind Diakon und in der Freizeit abends bloggen Sie und machen seelsorgerische Arbeit sozusagen. Bleibt da noch ein bisschen Zeit für Sie?
Die muss ich mir nehmen, ja. Aber wir haben einen Hund, mit dem gehe ich viel raus. Bin jetzt seit dem Corona auch lange im Homeoffice. Habe dadurch echt Zeit gewonnen. Ich habe dieses Jahr so viel Sport gemacht wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Und das tut's.
Es wurden immer mehr Follower. Bei wie vielen sind Sie denn jetzt?
2109 heute Morgen, glaube ich. Und vor Corona war ich knapp unter 500. Also so Mai, Juni, diese Lockdown-Zeit hat es echt verdreifacht. Das war erschreckend.
Anfangs konnten Sie noch jedem persönlich antworten. Sie als Online-Seelsorger sozusagen, das geht jetzt nicht mehr. Das sind zu viele Rückmeldungen, um das alleine zu schaffen. Ist ja eben nur Ihr Hobby. Und wie läuft das jetzt weiter? Also wird es dadurch ja nicht mehr so persönlich, wie es war? Also ist ja auch immer so eine Gefahr da drin.
Ja, ich habe anfangs zu ein paar Leuten echt Beziehungen aufgebaut und wusste auch, wenn die eine Woche lang nicht da gewesen waren, wenn die kamen, wusste ich, wer das ist. Das ist verloren gegangen. Das ist auch so, dass die anderen, die mir helfen beim Antworten, haben so ihre eigene Beziehung aufgebaut, dass ich quasi nur die Frage stelle, der Rest läuft da ab. Ansonsten ist auch den Leuten klar, dass ich das nicht mehr schaffen kann. Und ich antworte nur noch vereinzelt, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt auch echt was nötig. Viele sind auch einfach froh, das haben wir lange diskutiert, dass es einfach reicht, es da zu lassen, es abzulegen und irgendwie ja, wegzupacken.
Also da gibt es ganz unterschiedliche Wege und Möglichkeiten. Aber wie groß ist denn sozusagen jetzt das Seelsorgeteam um Sie herum? Und gibt es da auch andere von denen, die gesagt haben, das macht mir jetzt schon richtig Spaß auch?
Also aktuell sind es so 1 bis 2, die regelmäßig helfen. Wir waren teilweise 4 oder 5. Das reicht auch momentan. Mehr wäre auch wieder kritisch, weil ich die ja auch wieder betreuen müsste. Die müssten ja auch irgendwo ihren Stress dann lassen können und das könnte ich ja wieder gar nicht leisten.
Christian Hartig, Sie lesen, was die Menschen Ihnen schreiben und reagieren. Sind Sie auch im echten Leben ein guter Zuhörer?
Ist das die Frage, die an mich gehen müsste, oder an jemand anders? Ich glaube schon, ja. Also es hat sich auch daraus ergeben, dass Leute sich persönlich mit mir getroffen haben, zu spazieren gehen. Und das ging auch gut.
Also denn, wenn man ja schreibt, kann man auch erstmal überlegen, durchlesen, antworten. Aber in der direkten Seelsorge, wie ist das da, wenn Menschen mit ihren Sorgen kommen oder auch vielleicht mit dem Ärger vom Tag?
Gute Frage. Eigentlich genauso. Ich glaube, persönlich braucht man halt schneller eine Reaktion. Schriftlich kann ich nochmal reagieren, wobei ich auch gemerkt habe, dass es schriftlich mal passiert, dass ich ein fertiges Bild im Kopf habe, das ich dann manchmal nicht revidiert kriege.
Worüber erzählen die Menschen Ihnen? Gibt es zum Beispiel Themen, wo Sie sagen, das kommt immer wieder?
Also während des Lockdowns war Homeschooling ein ganz großes Thema. Dieses Stress mit den Kindern, die Kinder funktionieren nicht, wollen nicht so richtig. Und da war mein Bemühen immer doch anzusagen, Druck rauszunehmen und lieber auf der Beziehungsebene zu arbeiten und die Beziehung zum Kind zu pflegen, als irgendwie auf Leistung zu achten. Und ansonsten ist es echt querbeet. Storys, die hängen bleiben und sehr spannend, eine Person, die dann mit mir über Polyamorie diskutieren wollte, ob sie das denn für sich irgendwie eine Lebensform wäre, wo ich natürlich keine Ahnung habe und auch nur sagen kann, was ich gelesen habe und dann quasi Spiegelbild bin und sage, okay, ich reflektiere mal, was du mir erzählst und guck mal, was dabei rauskommt. Und,
das heißt, die nötige Distanz ist da und man versucht den anderen nicht zu verändern, sondern versucht ihn zum Weiterdenken anzuregen?
Genau, auf einer Ebene bleiben, auf einer Augenhöhe bleiben, also jetzt nicht den offiziellen Teil rauszuhauen, sondern ich bin mit den Menschen unterwegs und ich bin da nicht irgendwie von oben herab und für die Menschen und auf einer Ebene bleiben.
Sind das ausschließlich gläubige Menschen, die sich bei Ihnen melden?
Nein, gar nicht. Da signalisiere ich auch ganz klar, dass ich offen bin. Das erfrage ich auch oft gar nicht. Merke auch so in den Rückmeldungen, die kommen, dass Leute sagen, ich habe mit Kirche nichts zu tun, aber dank dir habe ich da eine Offenheit erfahren, die mich begeistert. Und letzte Woche kam eine junge Frau, die sagte, hey, wegen dir habe ich mich jetzt getraut, mich im katholischen Altenheim zu bewerben. Wäre vor einem halben Jahr überhaupt nicht in die Frage gekommen, mich da zu bewerben. Jetzt hat sie das probiert und hat da, glaube ich, Spaß auf Dauer.
Das heißt, es ist ganz offen ersichtlich, dass die Leute sich mit einem Diakon unterhalten, mit einem katholischen.
Genau, das habe ich oben in meiner Twitter-Biografie ganz deutlich stehen. Gab dann schon mal die Anregung, das doch irgendwie noch deutlicher zu machen, dass da irgendwie Kirche drin steckt. Ich habe dann versucht, meinen Twitter-Namen, den Diakon, einzubauen. Bin da aber sofort gebremst worden, weil das die Ebene wieder verschieben würde. Wo es dann hieß, nee, bleib mal auf unserer Ebene, hoch, die heb dich nicht hoch. Und
also könnte es abschrecken sozusagen, die Menschen, die würden dann sagen, ich find den gar nicht.
Genau, und so ist das, man kann sehen, wenn man will, dass Kirche drinsteckt, aber man muss es halt nicht sehen, man ist halt nicht so aufdringlich.
Inwiefern bringen Sie Kirche denn von sich aus ins Gespräch?
Nur bei Bedarf. Ich zwinge ja kein Thema auf, das kommt von den Leuten, wenn sie wollen. Wenn sie nicht wollen, ist es auch okay. Es geht ja erstmal darum, die Sorgen anzunehmen, zuzuhören und da irgendwie ein bisschen Druck rauszunehmen im ersten Augenblick.
Sie haben sicher auch mal das Bedürfnis, jemanden von Ihrem Tag zu erzählen. Wer hört Ihnen denn zu?
Das kann ich bei meiner Frau machen und abends im Gebet, ne? Ist ja ganz klar die Regel. Manche Leute fragen dann auf diese Frage, wie geht's dir eigentlich? Dann sage ich, das gehört hier nicht hin, hier bin ich Zuhörer. Und wenn ich das einmal anfangen würde, dazu antworten, dann müsste ich diese Antwort vielleicht 8-mal am Tag geben. Das möchte ich nicht, deswegen bleibt das bei mir.
Einmal im Monat, da machen Sie eine stille Anbetung und bieten vorher an, Anliegen mitzunehmen. Mit welchen Anliegen wenden die Menschen sich an Sie?
Das ist jetzt leider wegen Corona eingeschlafen, weil ich halt sage, ich mache jetzt nicht keine private Anbetung, wenn die anderen Leute auch nicht rein dürfen. Unsere Kommune zu Hause war da sehr streng, was Gottesdienst anging. Aber vor Corona war es wirklich so, dass die Anfragen für die Anliegen stetig stiegen. Immer so 2 mehr jeden Monat und viel Gesundheit, viel Glück für die Kinder, aber auch Sorgen des Alltags einfach. Aber auch wieder querbeet und dieses Outsourcen funktioniert erstaunlicherweise. Dass ich quasi viele Leute das mit ins Gebet nehme, wird angenommen. Das hätte ich vorher nicht gedacht.
Nächsten Sonntag ist schon der erste Advent. So langsam aber sicher nähern wir uns Weihnachten. Und dann werden in vielen Häusern wieder regelmäßig Kerzen angemacht. Und wir alle brauchen Licht in dieser dunklen Jahreszeit. Und das ganze Jahr über stellen wir Kerzen auch auf für unsere Verstorbene oder für ein bestimmtes Anliegen. Christian Hartig ist zum Dauerkerzenaufsteller gekommen. Wie es dazu kam, das ist jetzt unser Thema. Herr Hartig, warum bestellen Sie inzwischen regelmäßig Kartons mit mehr als 2000 Kerzen?
Ja, das war auch so ein Zufall, dass ich irgendwie sonntags in der Kirche stand und für meine Anliegen Kerzen anzünden wollte. Das mit dem Kleingeld aber nicht passte. Dann habe ich halt mehr Kerzen angezündet. Okay, stell mal ein Foto von den Kerzen bei Twitter ein und sag, die Leute, die jetzt ein Anliegen haben, sollen nicht eine Kerze symbolisch nehmen. Und das funktionierte.
Also im Real Life Kerzen anzünden und ein Foto davon machen, digital hochladen.
Genau.
Warum machen Sie das?
Weil es ankam. Also auch das wieder so eine...
Also es hat sich so ergeben?
Ja. Mhm. Es war halt irgendwie, dass mal ein Sonntag 3 zu wenig waren oder 5 zu viel. das gab mal so, auch urzeitmäßig ging das hin und her. Und als dann der Lockdown kam und ich dachte, okay, jetzt können viele Leute nicht in die Kirche gehen. Ich sitze im Homeoffice, habe die Kirche gegenüber, 300 Schritte hin und zurück, gehe mal rüber und zünd mal jeden Tag Kerzen an. Und das wurde angenommen, immer und immer wieder. Und im Lockdown hatte ich irgendwann kein Kleingeld mehr. Und dann habe ich überlegt, wie halte ich das denn jetzt nach, wie viel ich in den Opferstock schmeißen muss. Und habe dann gesehen, wo die Kerzen bestellt werden. Und habe bei Twitter gesagt, ich würde jetzt Kerzen bestellen und einen ganzen Karton, das würde ja Sinn machen, ob einer mitmachen wollte und spenden wollte. Und die Leute wollten spenden, so ich am Ende nicht einen Karton, sondern 9 Kartons bestellt habe, über 2000 Kerzen und seit Mai dabei bin, diese Kerzen abzuarbeiten.
Und Sie haben dabei auch schon tolle Sachen erlebt.
Ja, das Schönste war eigentlich, dass also es gibt auch Vorbestellungen. Und dann kam eine Vorbestellung von einer Frau, die unter anderem Kerzen wollte für ihre Eltern zum Hochzeitstag. Und ich bin ja auch ein bisschen neugierig, ich habe gefragt und die Eltern hatten dann im Sommer ihren 69. Hochzeitstag, wo ich einfach sage, ich bin 15 Jahre verheiratet bin und 22 Jahre mit meiner Frau zusammen oder sowas, wie lange 69 Jahre sein müssen und habe gesagt, wenn die jetzt normalerweise Gottesdienst feiern würden, Eheversprechen erneuern würden, was sie jetzt nicht können wegen Lockdown, dann mache ich da mehr und habe denen ein Video gedreht und einen Segen über Video gespendet und mein Organist war da und hat das Ave Maria von Schubert gespielt und haben die halt die beiden Videos bekommen zum Hochzeitstag.
Also eine Wahnsinnseingabe sozusagen auch von Ihnen. Da gab es bestimmt auf der anderen Seite Freudentränchen, oder?
Ja, ich habe dann Videos bekommen, wie sie das geguckt und gesehen haben und wenn ich es wieder gucke, bin ich immer noch gerührt und es war einfach schön, war toll und wenn das gut geht, geht es nächstes Jahr für mich an Bodensee zum 70. Hochzeitstag feiern und da freue ich mich riesig drauf.
Das ist toll, da können also Beziehungen entstehen, die sonst nicht entstanden werden. Also das war ein Grund, warum Sie gebeten wurden, so eine Kerze aufzustellen. Welche anderen Gründe sind das? Sind es oft ja auch, also nicht nur die Anliegen, sondern sind es oft ältere Menschen, die zu Fuß nicht zur Kirche kommen oder die wegen Corona jetzt nicht hingehen wollen?
Oft ist es dann die Kindergeneration, die für die Eltern nicht können, um Kerzen bittet. Das ist ganz, ganz spannend, dass sie sagen, boah, meine Oma wird sich freuen und meine Mutter wird sich freuen und ihr auch das Bild weitergeben und dann froh sind, wenn sie ein bisschen über die Kirche im Hintergrund wissen, wo das jetzt alles steht. Das ist echt zum Mitdenken, aber auch, dass Trauerfälle bei Twitter an mich herangetragen werden. Also ist ein Twitterer gestorben, dann kommt hier Christian, mach heute Abend mal eine Kerze an. Vorbestellungen sowieso, Krankheitsfälle, Prüfungen, die anstehen, also das, was im normalen Leben die alte Frau in der Kirche wahrscheinlich auch anzündet. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, immer kein Urteil über diese Anliegen zu fällen, weil ich auch nicht weiß, was die Frau da an der Kirche an Anliegen hat. Und ich nehme die einfach alle an.
Das heißt, es werden immer mehr Kerzen, die Sie jetzt für andere anzünden in der Kirche bei Ihnen gegenüber?
Zum einen hat der Kerzenständer nur Platz für 22 Kerzen und die brennen 6 Stunden, also wird es halt echt zeitlich schon schwierig. Sie gehen aber meistens, wenn ich 22 Kerzen aufstelle, nicht weg. Jetzt bin ich leider vor kurzem umgezogen und bastel noch an einer neuen Lösung, weil 12 Kilometer Autofahren, um ein paar Kerzen anzuzünden, geht halt gerade nicht. Im neuen Wohnort habe ich noch keinen Schlüssel für die Kirche. Ob das gehen kann irgendwie, wir haben eine Idee, an der wir arbeiten.
Wer von denen, die jetzt zuhören, auch mal eine Kerze aufgestellt haben möchte oder wer überhaupt interessant findet, was sie machen, der findet sie denn wo online?
Ja, bei Twitter unter @kritik, das sind die ersten 4 Buchstaben vom Vornamen, die letzten 4 Buchstaben vom Nachnamen.
Also CH, ne?
Genau, CHRITIG und das Wortspiel mit Kritik und Kritik üben, kritisch sein, begleitet mich ja seit 20 Jahren im Netz.
Wir werden das Ganze aber auch nochmal online vermerken, da können Sie dann noch nur nachschauen, wenn Sie schauen wollen, genauer, was Christian Hartig macht, alles online. Und morgen haben Sie Ihr einjähriges Weihejubiläum. Wie ist Ihnen der Tag vor einem Jahr denn in Erinnerung?
Toll. Großartig. Also heiraten ist ja schon eine tolle Sache, das habe ich auch gern gemacht, aber der Aachener Dom ist auch eine ganz tolle Location und was einfach an Musik da möglich ist, was an Professionalität einfach da möglich ist und einfach ein wunderschöner Gottesdienst und ein einprägsames Erlebnis hier.
Mit welchen Gefühlen denken Sie an die Kandidaten, die in diesem Jahr geweiht werden, sofern die Corona-Pandemie das erlaubt?
Das ist, glaube ich, echt ein Trauerspiel. Also jetzt war irgendwie so ein paar Bilder zu sehen von Leuten, die geweiht wurden. Wenn ich da sehe, wie leer die Kirchen teilweise waren, das ist, glaube ich, echt traurig, weil der Tag ist so toll und so schön. Da will man mit vielen Leuten teilen, dann geht das nicht. Das ist, glaube ich, einfach nur traurig und hart.
Wie werden Sie morgen den Tag begehen? Auf eine besondere Art und Weise?
Nee, ich habe noch keine Gedanken gemacht. Ich werde zu Hause im Homeoffice sitzen und die Kollegen, die da waren, daran erinnern, dass sie letztes Jahr da waren. Das wird es, glaube ich, gewesen sein.
Was wird in Zukunft aus Ihren Online-Aktivitäten? Haben Sie schon eine Ahnung, wo das alles hinführt? Sie haben ja gesagt, mit Corona hat sich viel verändert. Die Zahlen sind nach oben gegangen. Was wird da noch kommen?
Ich weiß es nicht. Ich hatte ja vorher keinen Plan, ich habe jetzt keinen Plan. Und wenn mir spontane Ideen kommen, spreche ich die an. Und wenn die angenommen werden oder es sagt, heißt ja, fänden wir gut, dann mache ich das und probiere das aus. Und ich finde Ausprobieren wichtig. Ausprobieren ist wichtig und auch mehr als einmal ausprobieren, wie mit dieser Frage abends, das auch mal irgendwie ein Dreivierteljahr durchzuhalten, gucken, was passiert und nicht nach einer Woche aufzuhören.
Es gibt also Ideen, es gibt keinen Plan, aber gibt es denn einen Traum? Oder einen großen Wunsch?
Bin ich vorsichtig mit geworden. Es hängt doch mehr an meiner Person, als ich dachte. Auch diese Abendfrage, irgendwie Ableger zu gründen, hat nicht so richtig funktioniert. Die sind alle eingeschlafen, aus verschiedensten Gründen. Ich bin auch immer so überrascht. Wir sollen jetzt für das Diakoninstitut für die Ausbildung noch eine Arbeit schreiben über ein Pastoralprojekt. Ich habe dann gefragt, ob ich darüber schreiben darf und das reflektieren. Und wenn ich dann die Arbeit fertig habe, habe ich vielleicht irgendwie einen Überblick und eine Idee.
Wie ist denn das Feedback aus dem Umkreis anderer Diakone? Gibt es da auch welche, die da mit ein bisschen Neid drauf blicken? Da hat er sich ganz schön was aufgebaut in der kurzen Zeit, so in der Art?
Das weiß ich nicht. Also es gibt ein paar Diakone, die mir bei Twitter folgen, die das fasziniert beobachten, glaube ich. Aber die Theologen-Bubble, wie es so schön heißt bei Twitter, hält sich mit Meinungsäußerungen sehr zurück, wofür ich auch dankbar bin. Das Generalvikariat hat schon mal ein paar Mal hingeschaut und Neid kam bisher nicht. Eher so mitfreuen, dass das klappt, mitfreuen, dass es funktioniert und dass ich da was gefunden habe, wo meine IT-Fähigkeiten, meine IT-Affinität mir hilft, Leute zu erreichen.
Haben Sie denn von Ihren IT-Kollegen auch schon welche gehabt, die dann irgendwann mal gesagt haben, ich gucke da mal bei Twitter vorbei und die dann auch gesagt haben, ja, jetzt rede ich mit dem auch mal ganz in Ruhe über meinen Tag?
Nee, ich hänge das im Büro, jetzt im offiziellen Job nicht so an die hohe Glocke, wobei da natürlich auch echt im echten Leben schon Anfragen kamen für Gespräche, aber auch das durch Corona jetzt eher weniger, weil man es nicht mehr sehen kann.
Das heißt, es ist schon besser, wenn man eigentlich die Distanz hat, dass man jemanden gar nicht kennt. Ist das so das, was für Sie besser ist, um auch den nötigen Abstand zu behalten?
Das überlasse ich den Leuten. Es gibt Leute, die bleiben in ihren Gesprächen komplett bei ihrem Twitter-Spitznamen, andere verraten wenigstens ihren Vornamen oder machen noch eine Andeutung, wo sie herkommen, aber jeder wie er will.
Was glauben Sie, was dahinter steckt? Warum Menschen das Angebot, was sie haben, gerne annehmen?
Ich glaube, weil ich A, mit einer Schweigepflicht punkten kann. Ich kann einfach sagen, ich muss hier schweigen, ich darf hier schweigen. Eine gewisse Seriosität doch noch dranhängt und ein Urvertrauen vielleicht da ist, doch noch in Kirche, dass sie nicht den letzten Deppen dahingesetzt haben und die Hände aufgelegt haben. Sodass da jemand ist, der da irgendwie verantwortlich mit umgeht, der irgendwie Herz zeigt und was, glaube ich, wichtig ist, dass ich auf Twitter nicht nur den Diakon in Anführungszeichen raushängen lasse, sondern den ganzen Menschen mitbringe und da echt persönlich bin, auch über meinen Alltag erzähle und einfach zum Anfassen bin.
Herzlichen Dank. Diakon und Kirchenblogger Christian Hartig aus Aachen zu Gast im Domradio. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch. Bin gespannt, welches Feedback Sie auf diese Sendung hier bekommen. Ja. Da wird vielleicht der ein oder andere auch mitbekommen haben, dass Sie hier heute zu Gast sind. Haben Sie zwischendurch mal reingeschaut bei Twitter, ob da schon eine Rückmeldung kam?
Ja, gab es ein paar Leute, die Kopfhörern wohl da saßen und gespannt waren.
Okay, und wer wissen will, wie er Sie erreicht, der findet das nachher bei uns auf der Homepage. Danke.
Dankeschön. Ihnen.